ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Leute, die glauben, dass es nicht den richtigen Partner für sie gibt und dass sie beziehungsunfähig sind, haben eine Sache nicht verstanden. Nämlich, dass es unterschiedliche Beziehungstypen gibt.
Ihm liegt sehr wahrscheinlich ein bestimmter Bindungstyp zugrunde. Und in diesem Video will ich dir mal die 4 Bindungstypen vorstellen.
Daran erkennst du jemanden mit ängstlich-ambivalentem Bindungsstil im Dating.
Sie sind so in ihrem Muster gefangen, dass sie Nähe mit Bedrohung verwechseln.
Bindungstypen sollen erklären, warum bei manchen Menschen Beziehungen immer wieder scheitern. Sie sind ein großes Thema in den sozialen Medien, aber nicht nur da.
Dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, diese Beziehungen laufen immer ähnlich ab. Da gibt es also ein sogenanntes Muster. Dann steckt da vielleicht ja doch noch was anderes dahinter als einfach nur ein schlechtes Händchen in der Partnerwahl.
Was steckt dahinter, wenn wir uns schwer tun, eine feste Beziehung einzugehen? Die Bindungstypen gehen zurück auf die Bindungstheorie. Die besagt, vereinfacht, dass Eltern früh beeinflussen, ob ihre Kinder auf Bindung vertrauen können und später Beziehungsprobleme haben oder nicht.
Beziehungsunfähig. Sind immer die Eltern schuld? Von Sonja Ernst.
Bindungen sind besondere Beziehungen. Zwischen Eltern und Kindern, zwischen Paaren und auch Freunden. Im besten Fall erzeugen sie Nähe und Sicherheit. Aber manche haben immer wieder Probleme, sich auf eine Partnerschaft einzulassen. Jessica Zyphus ist Ende 30 und bereit, von ihren Bindungsschwierigkeiten zu erzählen. Ihre Paarbeziehungen halten nicht lange und verlaufen immer ähnlich.
Also, dass Beziehungen sich anbahnen, es unklar bleibt, was für eine Art von Beziehung das jetzt ist, also keine Verbindlichkeit ausgesprochen wird und sie sich dann auch irgendwie wieder im Sande verlaufen haben, ohne dass es zu einer Beziehungsklärung gekommen wäre.
Es liegt nicht allein am fehlenden Match, dass die Beziehungen scheitern. Jessica erkennt ein Muster, auch weil sie genau hinschaut und versteht, dass es nicht allein am falschen Partner liegt. Das Auf und Ab in den Beziehungen nervt sie. Mal sind ihre Unsicherheiten und Ängste größer, mal kleiner. Am Ende steht immer ein Aus. Das will sie ändern und beginnt im Freundeskreis offen über ihre Bindungsschwierigkeiten zu sprechen.
Das ist im ersten Moment natürlich mit tatsächlich Scham verbunden. Denn das ist ja irgendwie auch immer noch so ein Tabuthema, würde ich sagen. Ich habe dann aber festgestellt, als es soweit war und ich darüber reden konnte, wie vielen Menschen es eigentlich so geht. Und das wiederum gab mir dann auch irgendwie wieder Selbstvertrauen, weil ich dann zumindest schon mal den Schritt gemacht hatte, es zu akzeptieren und damit umzugehen oder lernen, damit umzugehen.
Jessica ist bei Weitem nicht allein mit ihrer Schwierigkeit, sich auf eine Partnerschaft einzulassen. Der Blick auf die Bindungstypen kann helfen, Beziehungsprobleme zu reflektieren.
Hallo.
Ja, danke.
Mitten in Bonn, am Marktplatz, hat die Psychologin Anouk Algermissen ihre Praxis. Sie ist Paartherapeutin, Autorin und hat einen eigenen Podcast rund um Paarpsychologie.
Hallo.
Fast pünktlich.
Hereinschussiert.
Anouk Algermissen führt in den Praxisraum. Darin stehen wenige Möbelstücke, alles in Weiß- und Beige-Tönen. Es wirkt beruhigend.
Das Paar oder die Einzelperson sitzen auf dem Sofa, ich sitze auf dem Stuhl. Das Sofa ist auch so gestaltet, dass man kann sehr eng zusammensitzen, man hat aber auch ein bisschen Platz, wenn vielleicht die Stimmung gerade nicht so gut ist.
Menschen wünschen sich sichere Bindungen im Job, unter Freunden und in romantischen Beziehungen. Die Paare und Einzelpersonen, die hier in die Praxis kommen, sind im Schnitt um die 30, 40 Jahre alt, aber auch mal Anfang 20 oder um die 70.
Und da stehen auch, also fast schon klischeehaft, Taschentücher.
Die Taschentücher sind wahnsinnig wichtig. Viele Leute schämen sich auch zu weinen. Und ich sage dann auch immer ganz gerne, lassen Sie das alles raus. So, das ist wichtig, das ist ein Ausdruck. Und lieber raus als rein. Manchmal ist es auch ein ganz schöner Moment zwischen den Paaren, wenn Taschentücher hin und her gegeben werden. Das sind auch immer sehr herzerwärmend zu sehen.
In den ersten Sitzungen werden oft akute Konflikte besprochen. Danach geht es mehr in die Tiefe, oft in Einzelgesprächen. Dabei nutzt die Paartherapeutin auch die Bindungsstile.
Also ich arbeite schon ganz gerne mit den Bindungstypen, um bestimmtes Verhalten einzuordnen, um so ein bisschen dem Ganzen auch einen Namen zu geben.
Zu den Bindungstypen später mehr in dieser Folge. Die Therapeutin nutzt sie zum Beispiel, um Situationen zu erklären. Wenn Menschen scheinbar nicht aus ihrer Haut können, wenn sich bestimmtes Verhalten eingeschrieben hat.
Wenn man einmal gemerkt hat, ich nehme jetzt ein Beispiel, okay, ich wurde als Kind immer auf mein Zimmer geschickt, wenn ich irgendwie eine Emotion hatte, ich durfte nicht weinen. Und heute in meiner jetzigen Partnerschaft ist natürlich kein Wunder, dass ich Probleme dann vielleicht auch habe, Gefühle zu zeigen oder als sehr unangenehm empfinde, wenn jemand anderes starke Emotionen hat, weil ich das so gar nicht kannte.
Der Blick zurück auf die eigene Kindheit kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Bindungsstörungen geht. Bis Ende des 19. Jahrhunderts werden Kinder im Westen nicht als eigenständige Wesen verstanden, sondern als kleine, unfertige Erwachsene. Die Erziehung ist streng, distanziert, autoritär. Die emotionale Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern spielt keine Rolle. Das ändert sich schrittweise, unter anderem durch das Aufkommen der Psychoanalyse. Sigmund Freud versteht Kindheit als eigenständigen Entwicklungsprozess mit mehreren Phasen. Er gesteht Kindern ihre spezifischen Bedürfnisse zu. Damit wandelt sich auch die Vorstellung und Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung. Doch solche Ansätze, ebenso die Reformpädagogik, werden in Deutschland bald diskreditiert. Die Nationalsozialisten propagieren eine Erziehung ohne jede Form von Bindung, nämlich einen autoritären, distanzierten Erziehungsstil. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es einen Paradigmenwechsel. Prägend ist dafür unter anderem John Bowlby. Der britische Kinderpsychiater entwickelt ab den 1950er Jahren die Bindungstheorie. Danach haben Kinder von Geburt an ein Bedürfnis nach Bindung, vor allem in Momenten von Angst und Unsicherheit. Dann suchten Kinder die Nähe zur Bezugsperson. Für Bowlby ist dieses Bedürfnis weder erlernt noch triebgesteuert, sondern natürlich.
Ja, Sie hören schon hier, genau, andere Personen.
Bergische Universität Wuppertal. Peter Zimmermann ist einer der führenden deutschen Entwicklungspsychologen. Zu seinen Fachgebieten zählt die Bindungsforschung.
Bindung ist ein besonderer Aspekt von Beziehung zu vertrauten Personen, die im Notfall aufgesucht werden, wenn man selbst nicht in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Und wenn man sehr traurig ist, wenn man sehr ängstlich ist, wenn man krank ist und die eigene Fähigkeit, sich selbst zu steuern und zu regulieren, nicht mehr funktioniert, dann wird das Bindungsverhaltenssystem aktiviert. Und die Personen, zu denen wir dann gehen, zu denen haben wir eine Bindung.
Bei Erwachsenen zeige sich das durch emotionale Nähe, Vertrauen, auch Offenheit in der Kommunikation. Kleinkinder hingegen suchten körperliche Nähe und Schutz, meist bei ihren Eltern. Für Kleinkinder gibt es einen Test, um Bindung zu messen.
Das sind die Räume, in denen wir auch tatsächlich sowas wie fremde Situationen durchführen und beobachten. Wir können einmal hier reingehen, dann wird gerade allerdings vermutlich ausgewertet. Wir gucken aber mal hier rein.
Laut John Bowlby bringen Kinder ein angeborenes Bedürfnis nach Nähe und Schutz mit auf die Welt. Die Eltern bzw. die Bezugspersonen prägten die frühen Bindungen und damit die weitere Entwicklung. Die US-amerikanische Psychologin Mary Ainsworth arbeitete mit John Bowlby zusammen. Sie untersuchte die Art der Bindung mit einem standardisierten Test, dem Fremde-Situationstest. Im Zentrum stehen Mutter und Kleinkind sowie eine dem Kind unbekannte Frau. Es werden Situationen von Trennung und Wiedersehen erzeugt. Wie das Kind mit dem Stress umgeht, eben mit der Trennung von der Mutter, lässt auf den Stil der Bindung schließen. Nämlich sicher gebunden oder unsicher ambivalent bzw. unsicher vermeidend. Später wurde der Typ desorganisiert hinzugefügt. Diese vier Bindungstypen werden bis heute genutzt, in Elternratgebern und in der Paartherapie. Auf Erwachsene übertragen bedeuten die vier Typen vereinfacht: Typ 1.
Wer sicher gebunden ist, fühlt sich auch in engen Beziehungen wohl, ohne Angst vor Nähe oder Trennung.
Typ 2.
Unsicher ambivalent bedeutet, dass Menschen Nähe suchen und brauchen und zugleich Angst haben vor Zurückweisung oder verlassen werden.
Typ 3.
Menschen, die unsicher vermeidend sind, empfinden Nähe als unangenehm und gehen auf Distanz, um unabhängig zu bleiben.
Und Typ 4.
Wer einen desorganisierten Bindungsstil hat, handelt teils widersprüchlich und schwankt zwischen dem Wunsch nach Nähe und der Angst, sie zuzulassen.
Halten wir fest. In der Psychologie gibt es vier Bindungstypen. Sie sollen helfen, Beziehungsmuster auch bei Erwachsenen zu erkennen. Grundlage dafür ist die Bindungstheorie. Doch wie sehr lässt sich Bindung tatsächlich messen? Der Fremde-Situationstest ist umstritten. Kinder können zum Beispiel je nach Tagesform unterschiedlich gestimmt sein und verschieden mit Stress umgehen. Und inwieweit lassen sich Erwachsene überhaupt einem Typus zuordnen?
Hier, das ist ein
Heidi Keller ist Entwicklungspsychologin. Sie lehrte viele Jahre an der Universität Osnabrück. Dass die klassische Bindungstheorie auch nach 70 Jahren noch Bestand hat, erstaunt sie.
Weil es gibt in keinem anderen Bereich der Psychologie beispielsweise Theorien, selbst sehr populäre Theorien zu ihrer Zeit, die sich so eins zu eins über die Jahrzehnte erhalten.
Heidi Keller ist eine bekannte Kritikerin der Bindungstheorie, auch durch ihr Buch Mythos Bindungstheorie.
Die gängige Definition ist ein emotionales Band. Nun muss man sich die Frage stellen, was ist ein emotionales Band? Und wenn ich 10 Leute frage, das zu definieren, dann bekomme ich 10 unterschiedliche Antworten.
Das vage Konstrukt sei eine der Schwachstellen der Bindungstheorie. Heidi Keller kritisiert ebenso die Fokussierung auf die ersten 2 Lebensjahre, in denen die Eltern-Kind-Bindung geprägt werde. Und auch wie die Bindung entstehen soll, findet sie fragwürdig. Für John Bowlby war entscheidend, dass sich die primäre Bezugsperson einfühlsam verhält und auch prompt reagiert. Weint das Kind, soll sie schnell trösten oder sich mitfreuen, wenn das Kind lacht. Diese sogenannte Sensitivitätsannahme der Bindungstheorie kritisiert Heidi Keller aus einem weiteren Grund.
Die wird eben auch in einer bestimmten Art und Weise definiert, nämlich wir nennen das distal, also über die Gesichtssinne, über die Fernsinne. Also es geht um Blickkontakt, es geht um Lächeln, es geht um Sprache in wesentlicher Linie. Das sind aber in anderen Kulturen überhaupt nicht die wesentlichen Kommunikationskanäle. Da wird sehr viel mehr körperlich reagiert, da wird auch sensitiv reagiert. Aber diese distale Exklusivität, die ist nicht vorhanden.
Der universelle Anspruch der Bindungstheorie sei daher nicht gerechtfertigt. Heidi Keller forschte in Indien oder auch Tansania zur Entwicklung von Kleinkindern. Dort sind Großfamilien bzw. traditionelle Gemeinschaften viel bedeutsamer als im Westen. Ihr Fazit lautet, Bindung ist vielfältig und dynamisch und entwickelt sich nicht universell gleich. Auch vor diesem Hintergrund kritisiert Keller die Bindungstheorie als deterministisches System. Der Einfluss der Eltern in der frühen Kindheit präge nicht zwangsläufig und auf ewig Beziehungsmuster. Doch die Bindungstheorie ist längst in der Praxis angekommen. Sie ist heute Teil der frühpädagogischen Ausbildung und gehört zum Alltag in vielen Kitas und Familienzentren. Viele Eltern interessieren sich für bindungsorientierte Erziehung.
Bindung und wie entsteht Bindung ist häufig ein großes Thema.
Sarah Eils ist Ergotherapeutin. Sie leitet in Köln einen Eltern-Kind-Kurs des Familienforums, das zum Verein Katholische Familienbildung gehört. Die Kinder sind etwa 2 Jahre alt.
Ich habe das Gefühl, dass Bindung oft mit Beschäftigung ein bisschen verwechselt wird, gerade bei den Kleinen, und Eltern den Gedanken haben, sie müssen auch 24/7 Präsenz in der Beschäftigung, im direkten Kontakt mit ihren Kindern sein.
Es ist vormittags, die Kinder spielen, die Eltern plaudern und dabei geht es oft um Erziehungsfragen. Dabei tauche immer wieder auch das Thema Bindung auf, sagt Sarah Eils.
Und ich glaube auch, weil das gerade das erste Kind löst ja auch viele dieser eigenen Erinnerungen, Triggerthemen und Erfahrungen wieder aus. Und dann kommt hier oft ins Gespräch, wo Eltern sich selber erinnern, wie es bei ihnen war. Wir erinnern uns und wir setzen uns damit auseinander, was uns damals vielleicht verletzt hat oder ungünstig war. Das wollen Eltern heute ganz oft anders gestalten.
Und wie? Eine der Mütter, sie ist mit ihrer Tochter hier, beantwortet das so.
Durch Nähe auch, durch Kuscheln, Küsschen geben. Also ich signalisiere ihr mit meiner Körpersprache. Also ich hoffe, dass ich das tue. Niemals Ablehnung. Klar gibt es die Momente, wo sie warten muss. Aber sie spürt durch meine Körpersprache und durch meine Worte, die ich sage, dass ich für sie da bin.
Wie dieses Dasein funktionieren kann, dafür spielt die Bindungstheorie heute eine zentrale Rolle. Erziehung soll bindungs- und auch bedürfnisorientiert sein. Doch wie das gelingen kann, ist umstritten. Zum Beispiel Stillen, ja oder nein, Schlaftraining und ab wann Kinderbetreuung. Wie Eltern für ihre Kinder da sein sollen, ist nicht einfach.
Ich mag dieses Bild des Leuchtturms, das gebe ich den Eltern hier immer weiter. Aber der Leuchtturm, der springt nicht raus aufs Meer und sagt, hey Schiff, hier bin ich. Sondern der bleibt stehen, ist präsent und lässt die Kinder mal raus. Der lässt auf die Gefahr, dass sie mal Schiffbruch erleiden, aber wissen, wo sie hinkommen können.
Und wenn es nicht gelingt, ein Leuchtturm zu sein und für eine sichere Bindung zu sorgen, haben Eltern dann versagt? Sind sie schuld, wenn ihre Kinder später unglückliche Beziehungen haben?
Um Schuld geht es da sowieso nicht, denn die Eltern geben sich ja nicht die Karten in die Hand, die sie spielen, sondern viele Eltern stehen selber in ihrer Beziehungssicherheit oder in ihrer Sicherheit, wie sie in der Welt stehen, gar nicht so da, wie sie sich wünschen und können dann auf diesem schwankenden Boden natürlich auch nicht die Sicherheit weitergeben.
Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt. Er zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Experten für kindliche Entwicklung. Seine Bücher haben die bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung in Deutschland mit bekannt gemacht. Für ihn bleiben die Arbeiten des frühen Bindungsforschers John Bowlby revolutionär. Aber im Kontext seiner Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wenn man liest, wie er dagegen Windmühlen gekämpft hat in der Zeit, als man wirklich überhaupt keinen Zugang hatte zu dieser Beziehungsseite der kindlichen Entwicklung. Ja, da hat man einfach Kinder in Heime gesteckt und dachte sich nichts dabei. Oder sie in Krankenhäuser in schwerster Not abgegeben und die Eltern mussten dann verschwinden. Ja.
Das gilt auch für Deutschland. Die autoritären Erziehungspraktiken der Nationalsozialisten überdauern das Ende des Regimes. Teils wirken sie über Generationen noch bis heute nach, in Familien und Institutionen. Erst ab den 1970er Jahren setzt ein breiter öffentlicher Diskurs über alternative Erziehungsstile ein. Wichtige Impulse dafür kommen auch aus der Bindungstheorie. Für den Kinderarzt Renz-Polster ist Bindung vor allem ein Weg. Die Bindung zwischen Eltern und Kindern verändere sich. In Familien laufe es mal gut, mal weniger gut, das sei normal. Ausgenommen sind Gewalt oder Vernachlässigung durch die Eltern. Und Bindung prägen nicht allein die Eltern.
Also wir nehmen ja immer an, die absolut prägende Kraft im Leben der Kinder und damit auch in ihrer Matrix der Sicherheit, die sie aufbauen, seien allein die Eltern. Und schon mal das stimmt gar nicht. Die Kinder greifen auch aus unserem kulturellen Kontext, wie läuft es hier so in Beziehungen, auch in den Einrichtungen, ja, wie werde ich behandelt, wie geht's dazu, greifen sie auch dann ihre Sicherheiten oder Unsicherheiten ab.
Neben den Eltern gibt es die Großeltern, vor allem auch Geschwister und Freunde, später die Peer Group und so weiter. Nicht allein die Eltern beeinflussen Bindungsmuster. Was Renz-Polster positiv bewertet, ist, dass Bindung heute eine wichtige Rolle spielt. Innerhalb der vergangenen 2, 3 Generationen habe sich viel verändert. Eltern gingen achtsamer mit ihren Kindern um, weniger verletzend, dafür stärkend. Doch zugleich dürfe Bindung nicht erdrücken.
Der Erfahrungsraum der Kinder von echten Erfahrungen, die sie selber machen, gerne mit anderen Kindern. Ja, das ist das evolutionäre Matrix, die wir mit uns tragen als Menschen. Die Kinder bräuchten viel mehr Freiheit in diesem Sinn, also Freiheit auf eigenen Pfaden, nach eigenen Motiven in die Welt reinzuwachsen, damit sie innerlich motiviert werden, damit sie Biss bekommen, damit sie resilient werden. Und diese Seite, das ist eigentlich unser Flaschenhals heute. Also wir haben in den Beziehungen so viel Fortschritte gemacht und ich will immer wieder darauf hinweisen, was verarmt ist und was unsere Kinder unbedingt deutlich mehr brauchen, das ist, dass sie dieses viele Kapital, das sie bekommen durch die guten Beziehungen, dass sie das auch einsetzen können.
Eltern sind also auf dem richtigen Weg. Sie wollen ihren Kindern sichere Bindung geben. Manchmal übertreiben sie es vielleicht sogar. Dennoch, vor allem junge Erwachsene haben heute mehr Bindungskapital, wie Renz-Polster es nennt, und damit eigentlich auch eine gute Grundlage für stabile Paarbeziehungen. Zurück zur Bindungsforschung an die Universität Wuppertal. Der Entwicklungspsychologe Peter Zimmermann sagt, im Kleinkindalter werden wichtige Weichen gelegt. Spätere Bindungserfahrungen seien aber ebenso relevant. Deshalb forscht Zimmermann auch zum Bindungsverhalten im Jugendalter. Interessant sei vor allem das Alter ab 16 Jahren.
Ja, das ist der Beginn der Veränderung und Neubewertung von eigenen Bindungserfahrungen. Das ist das, was die Bindungsforscher die Repräsentationsebene von Bindung nennen. Also wie bewerte ich das, was ich erlebe? Und das ist eine zweite Ebene zu dem, was mache ich, wenn ich traurig bin? Wenn ich traurig bin, suche ich Nähe oder nicht? Das ist das, was wir aus der Kindheit mitnehmen.
Und das spielt sich auf der ersten Ebene ab, der Verhaltensebene. Laut Zimmermann entwickelt sich hier ein automatisches Muster, das Kinder bis zum Alter von 10 Jahren lernen und das später Beziehungen beeinflusst. Ab dem Alter von etwa 16 Jahren kommt eine zweite Ebene hinzu, die Repräsentationsebene. Die kognitive Entwicklung schreitet voran. Eltern werden als Person mit ihren Eigenheiten und auch Fehlern betrachtet. Außerdem verändert sich die Beziehungswelt der Jugendlichen. Freundschaften gewinnen an Bedeutung und Liebesbeziehungen kommen dazu. Die können bindungsähnliche Charakteristiken haben, so Zimmermann. Diese neuen Bindungserfahrungen schaffen die Möglichkeit, die Beziehung zu den Eltern zu reflektieren.
Man weiß, dass Personen, die in der Liebesbeziehung eine Vertrauensbeziehung aufbauen können, die Elternbeziehung neu bewerten können und dann zum Beispiel weniger verwickelt sind gegenüber den eigenen Eltern. Also nicht mehr so verbittert, was die alles gemacht haben. Und das ist ein Teil, wo man sieht, das nennt man im Englischen earned secure. Im Deutschen sagt man immer reflexiv sicher, dass man Zurückweisungserfahrungen eher verstehen kann. Also warum die Eltern manchmal so ärgerlich reagieren. Vielleicht weil Ehekonflikte da sind, vielleicht weil irgendwie beruflich Stress ist.
Was können Erwachsene also machen, wenn sie feststellen, dass Beziehungen immer wieder scheitern? Wenn sie vermeintlich immer an die Falschen geraten? Zunächst müsse man unterscheiden, geht es um Freizeitgestaltung, Ordnung und Pünktlichkeit oder wirklich um Bindung? Und dann sei es wichtig, Muster zu erkennen.
Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, um Änderungen vorzunehmen, ohne sich selbst die Schuld geben zu müssen. Wieso passiert mir das immer wieder? Ich bin bindungsunfähig, was, glaube ich, eine falsche Vokabel wäre. Aber auch nur den Eltern die Schuld zu geben, ändert nichts, macht auch keinen Unterschied. Und ich glaube nicht, dass man in der Kindheit komplett zurückgehen muss. Ich glaube, es reicht an das, sich zu erinnern, was man an positiven, vielleicht auch an negativen Erfahrungen gemacht hat. Und diese Balance zu sehen, wie das einen beeinflusst hat, kann hilfreich sein, damit umzugehen.
Doch die Frage nach der Schuld der Eltern oder auch der eigenen Schuld scheint sehr menschlich. Nochmal zurück zu Jessica Zyphus, die am Anfang dieser Folge ihre Geschichte teilt. Als sie beginnt, ihren Bindungsängsten auf den Grund zu gehen, fragt sie sich auch, welchen Einfluss hatten die Eltern?
Ja, ich habe mir meine eigene Familiengeschichte angeschaut und habe dann natürlich auch Dinge entdecken können, die ja eher weniger optimal gelaufen sind so für mich und die vielleicht dann eben dazu geführt haben, dass ich da vielleicht auch nicht gelernt habe, wie Bindungen funktionieren. Denn das ist, glaube ich, der Kern der Sache eigentlich. Also, dass wir ganz früh oder dass unsere Eltern nicht gelernt haben, wie Bindungen funktionieren und das dann entsprechend natürlich auch nicht weitergeben können.
Ihre Eltern gehören zur Kriegskindergeneration des Zweiten Weltkriegs. Sie haben teils Vertreibung und Flucht erlebt. Und sie erleben, was der Krieg mit ihren Eltern, Jessicas Großeltern, gemacht hat. Die Erfahrung von Verlust, Trennung auch von finanziellen Nöten. Ein Leuchtturm zu sein und immer für eine stabile Bindung zu sorgen, fällt da schwer. Und die Frage nach der Schuld? Man müsste quasi immer weiter zurückgehen in der Familie. In diese Fragespirale steigt Jessica jedoch nicht ein.
Am Ende des Tages glaube ich aber, dass der Auslöser oder die Ursache von Bindungsängsten eigentlich unerheblich ist, wenn es darum geht, dass wir in einen Entwicklungsprozess kommen.
Sie ist in diesen Prozess gekommen. Jessica liest viel im Internet, auch in Fachbüchern und nimmt therapeutische Hilfe an. Sie entwickelt mehr Sicherheit in Bindungen, verändert Reaktionsmuster, probiert mehr aus. Heute lebt sie in einer festen Beziehung. Ihre Lernschritte will sie teilen und gründete die Selbsthilfegruppe TDB, abgekürzt für To Be Defined, also zu definieren. Denn Beziehungen können trotz allem enden. Es geht darum, Liebe angstfrei geben und erleben zu können. Mittlerweile gibt es die zweite Selbsthilfegruppe, denn die Anfragen ebben nicht ab.
Viele erzählen gleich drauf los in diesen E-Mails oder aber sind gleich Feuer und Flamme für die Gruppe und wollen beim nächsten Treffen mit dabei sein. Also auch da, denke ich, ist einfach der Leidensdruck entsprechend groß und eben die Suche nach einer Anlaufstelle.
Jessica plant weitere Selbsthilfegruppen und sie möchte Psychologie studieren. Aus ihrem Ehrenamt soll ein Beruf werden. Selbsthilfegruppen speziell zu Bindungsschwierigkeiten sind noch selten. Dabei ist die Frage, wie stabile Bindungen gelingen, nicht allein in den sozialen Medien präsent. Die Psychologin und Autorin Stefanie Stahl zum Beispiel füllt ganze Säle damit und erklärt dem Publikum, dass alle beziehungsfähig sind. Sie arbeitet mit der Idee des inneren Kind. Auch hier geht es um die Frage, wie frühe Kindheitserfahrungen unser Denken und Handeln später prägen. Stahls Bücher verkaufen sich in Massen. Zur Paartherapeutin Anouk Algermissen nach Bonn kommen Paare und Einzelpersonen, die vergangene Beziehungen aufarbeiten oder ihre aktuellen retten wollen. In den Gesprächen geht es teils auch um die Kindheit, aber die Paarpsychologin blickt immer auch auf die gesamte individuelle Lebensgeschichte.
Im Endeffekt versuche ich mit den Menschen, die wirklich auch hier sitzen, so nah am Individuum zu arbeiten wie möglich und dann wirklich auch das Individuum mit seiner ganz persönlichen Geschichte zu verstehen und auch die verschiedenen Aspekte, die damit reinbringen können. Ein Mensch ist ja nicht nur von einer Sache geprägt, sondern von einer Vielzahl.
Doch diese Vielzahl kann komplex sein und überfordern. Algermissen arbeitet deshalb mit speziellen Glaubenssätzen und Verhaltensmustern, die sie versucht, möglichst konkret zu machen. Glaubenssätze wirken wie emotionale Filter. Es sind feste Überzeugungen und Annahmen, die beeinflussen, wie Menschen Situationen erleben und auch agieren. Glaubenssätze können geprägt sein durch die Eltern-Kind-Bindung.
Es können aber natürlich auch sowas sein wie Trennungen. Also wenn man schon im Erwachsenenalter ist, Trennungen von Bezugspersonen oder sowas wie Affären. Es kann aber auch sein, dass das gar nichts mit dem Romantischen zu tun hat, sondern dass man irgendwann mal als Mensch gelernt hat, zum Beispiel in einer sehr stressigen Phase, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen.
Wenn Erwachsene Bindungsschwierigkeiten haben, kann das unterschiedliche Gründe haben. Die frühe Kindheit und die Eltern spielen eine große Rolle. Hier wird Bindung als erstes geprägt. Die Bindungstheorie hilft dabei, die Rolle der Eltern zu verstehen und zu erforschen. Doch es gibt auch Kritik an der klassischen Bindungstheorie, zum Beispiel an dem Fokus auf die ersten Lebensmonate eines Kindes. Wenn Bindungen immer wieder scheitern, können Bindungstypen helfen, eigene Muster zu erkennen. Sie sind temporäre Leitplanken, um zu verstehen, warum man vermeintlich beziehungsunfähig ist. Aber sie sind keine endgültigen Diagnosen und sie helfen nicht, das eigene Verhalten zu ändern. Das tut auch nicht die Frage nach der Schuld. Um Beziehungsmuster zu verändern, braucht es vor allem den Blick nach vorne. So zumindest hat Jessica Zyphus es erlebt.
Dass wir vor allen Dingen uns selber an die Hand nehmen und das nachholen, was Menschen in unserer Kindheit, Jugend, im frühen Erwachsenenalter eben versäumt haben, uns beizubringen, wie Beziehungen funktionieren.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Was passiert, wenn sich zwei Journalisten mit ganz unterschiedlichen Meinungen die wichtigsten Themen der Woche vornehmen? 7 Tage wach ist der etwas andere News-Podcast von rbb24. Christoph Schrag und Henrik Schröder sind schon jahrelang befreundet und streiten über alles, was zählt. Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft, die beiden liefern nicht nur die Schlagzeilen, sondern versorgen euch mit Denkanstößen. 7 Tage wach gibt's jeden Freitag pünktlich zum Wochenende in der ARD Audiothek und natürlich auch sonst da, wo ihr eure Podcasts hört.